Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Samstag, den 20. Juni und es bleibt turbulent an den Börsen. So viel können wir schon mal sagen. Essentia hat ja die Wall Street geschockt. Ich bin mir sicher, dass einige nicht mal Essentia kennen, aber die meisten wahrscheinlich schon. Hat aber für ja doch einen ziemlichen Schock am Markt gesorgt. Die Aktie ist nach den Zahlen knapp 20% unter die Räder gekommen. Und das bei minimalsten Anpassungen nach unten. Aber da sieht man, wie brutal es aktuell ist für Unternehmen, die man so nicht gerade als die großen KI-Gewinner abstempelt. Wahnsinn. Dann, es gibt aber auch noch andere Nachrichten. Wir haben heute was zu Netflix mit dabei. ASML sieht sich mit Vorwürfen der Lieferung nach China konfrontiert. Das haben wir mitgebracht. Und wir hatten es ja auch schon bereits angekündigt. Wir haben heute ein paar Dividendenaktien dabei, die wir aktuell für recht attraktiv halten. Denn wir haben sie auch gesagt, also wir wollen ja nicht eben immer nur die neuesten Tech-News oder die neuesten KI-Hypes besprechen, sondern auch mal wieder uns an diejenigen richten, die ja eben eher vielleicht so ein bisschen konservativ aufgestellt sind oder halt eine Dividendenstrategie fahren. Also die meisten interessieren sich ja trotzdem eben auch für solche Werte. Deswegen haben wir das mit dabei. Denkt doch dran, lasst gerne einen Daumen nach oben für die Folge da. Und ihr könnt ja jetzt schon mal einen Kommentar da lassen, welche Dividendenaktien ihr aktuell günstig bewertet findet. Schreibt uns das gerne mal in die Kommentare rein und folgt uns natürlich auch gerne auf allen Plattformen. Wie immer erstmal so eine ganz kurze Marktübersicht von Michael. Ja, es war ja FED-Sitzung. Der neue Mann ist ja da an Bord, Kevin Walsh. Walsh. Ja, es hat sich ja nicht wirklich viel jetzt erstmal getan. Erzähl mal, was war sonst noch so los? Genau, gib uns mal einen Überblick.
Genau, ja, die Zinssitzung ist ja jetzt schon ein paar Tage her. Ihr hört es am Samstag. Wir nehmen jetzt Freitagvormittag auf, weil ja, es wird heute so heiß. Und heute ist ja auch Feiertag in den USA, wenn wir aufnehmen. Das heißt, hier wird gar nicht allzu viel passieren. Genau, nochmal ganz kurz zur FED-Sitzung. Kevin Warsh, ja, wir haben die erste Sitzung überstanden. Es war ja wie erwartet so, dass es erstmal keine Zinserhöhung gibt. Aber wie so oft hat der Markt dann doch negativ reagiert. Und das hing vor allen Dingen mit den Aussagen mal wieder auf der Pressekonferenz zusammen. Denn es wird sich wohl doch einiges ändern jetzt mit Kevin Warsh. Denn er hat jetzt unter anderem gesagt, ich kann Ihnen keinerlei Hinweise darauf geben, wie wir weiter vorgehen. Ne? Also es wird in Zukunft keine Zinsentwicklungsprognose mehr geben. Und damit, ja, tappt der Markt so ein bisschen im Dunkeln. Er will ja eigentlich immer möglichst viele Informationen haben. Was plant die Fed? Wo geht's hin? Aber er sagt, sie wollen jetzt mehr auf das Jetzt schauen und datengetrieben sein und nicht schon irgendwie Vorgaben, Prognosen machen und so weiter, die dann vielleicht doch nicht stimmen. Man will jetzt insgesamt auch die Inflationsgründe genauer untersuchen. Und das Inflationsziel bleibt 2%. Da hat er auch nochmal so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen nachgetreten, aber gesagt, dass die Ziele wurden ja jetzt die letzten Jahre immer verfehlt und das Inflationsziel von 2%, das will er jetzt wieder erreichen. Dieses Jahr wurde jetzt übrigens auch noch die Inflationsprognose angehoben von 2,7 auf 3,6%. Also das ist schon echt heftig. Und die Wachstumsprognose, die wurde leicht gesenkt von 2,4 auf 2,2. Aber ja, da können wir in Deutschland nur drüber lachen. Ja. Wenn wir 0,2% haben, sind wir ja schon happy fast. Ja. Also wir hängen ja hier seit Ewigkeiten in der Rezession. Es geht nicht vorwärts und in den USA, ja, wächst man dank der vor allen Dingen Data Center, dank des Ausbaus weiterhin recht dynamisch. Genau, also das war das Thema dann am Donnerstag. Das musste der Markt verarbeiten. Und ja, es war natürlich jetzt auch insgesamt das Thema, dass es ja jetzt dieses MOU gibt, also diese Absichtserklärung, Memorandum of Understanding zwischen den USA und dem Iran. Das wurde jetzt dann elektronisch signiert. Der Herr Trump hatte das dann, glaube ich, da während des G7-Gipfels gemacht. Und eigentlich war es geplant, dass jetzt JD Vance heute Nacht dann schon losfliegt in die Schweiz. Da wollte man sich ja treffen zu den ganzen Verhandlungen mit dem Iran. Und das wurde jetzt aber abgesagt erstmal wieder. Und wann das jetzt weitergeht, ist gar nicht so genau klar. Aber es war irgendwie fast schon absehbar, dass es da doch jetzt nicht so einfach durchflutscht, sondern dass das alles sehr zäh bleibt und dass man immer wieder damit rechnen muss, dass dann irgendein Tweet kommt von wegen, ja, Drohungen, also wenn das jetzt doch scheitert, dann bombardieren wir euch weg und so weiter. Aber auf jeden Fall, es wurde gesagt, die Logistik für diese Verhandlungen war noch nie einfach oder vorhersehbar. Also man relativiert das so ein bisschen, aber ist trotzdem so ein kleiner Rückschlag jetzt schon wieder. Und Hintergrund ist, so wie ich das sehe, dass es hier weiterhin die Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah gibt im Libanon. Da beschießt man sich weiter gegenseitig. Und das war ja eigentlich einer der Punkte, dass dort die Kampfhandlungen sofort eingestellt werden. Und das ist jetzt scheinbar nicht passiert. Wer da jetzt die Schuld hat, keine Ahnung. Aber Fakt ist, dass es da nicht wirklich zu einer Ruhe kommt. Trotzdem, der Ölpreis ist ja richtig stark zurückgekommen in den letzten Tagen. Und auch jetzt ist es wohl so, es gibt ja so diverse Tracker, ne, welche Schiffe fahren da gerade durch die Straße von Hormuz, dass da der Verkehr im Gang ist und das sorgt eben auch für Entspannung am Ölmarkt. Also ich würde jetzt keine Panik schieben und so weiter, aber dass es jetzt einfach das ganze Thema komplett abgehakt ist, sehe ich auch nicht. Denn also die ganzen Detailverhandlungen, ich glaube, da kann es schon noch mal die ein oder andere Irritation geben. Ja, was jetzt dann mit den angereicherten Uran passiert und so weiter. Es gab ja auch schon jetzt viele Meldungen, dass der Iran ihr sein Öl jetzt direkt am Markt verkaufen kann. Und es soll ja auch diese 300 Milliarden Investitionen geben. Die sollen allerdings nicht von den USA kommen, sondern privat oder durch andere Länder. Ich habe keine Ahnung. Ne? Also da ist aktuell sehr viel im Fluss, aber insgesamt hat der Markt ja positiv darauf reagiert. Und vor allen Dingen der Tech-Sektor, der läuft dann nach oben, wenn die Anleiherenditen noch nach unten laufen, wenn der Ölpreis nach unten läuft. Deswegen haben wir auch gleich nochmal bei den Dividendenwerten so ein paar Aktien, die auch von, ich sag mal, einem stabilisierten Konsum vielleicht profitieren. Denn das war ja auch vor allen Dingen jetzt in Europa, aber auch in den USA ein Belastungsfaktor, dass die Bevölkerung immer mehr Geld eben für Energie ausgeben musste. Also an der Tankstelle hat es richtig viel Geld gekostet. Wenn man da jetzt wieder mehr Geld spart, kann man das eben anderweitig ausgeben. Und das hat man auch schon bei einigen Aktien gemerkt, die jetzt anspringen, also Adidas und so weiter, auch ich glaube auch Zalando und so weiter, die sind auch jetzt wieder ein bisschen hochgelaufen. Also das ist auf jeden Fall jetzt ein spannender Sektor, weil ja zuvor eigentlich nur Halbleiter liefen und so war es dann auch am Donnerstag wieder. Also es ist so irre. Ich weiß nicht, SanDisk, hatte ich gelesen, ist die überkaufteste Aktie, die es jemals gab. Ich weiß auch gar nicht, ob das stimmt. Die haben irgendwie ein RSI auf Monatsbasis von 99 oder irgendwie so. Also das ist wirklich krass. Und trotzdem sind die Aktien ja auf dem Papier weiterhin gar nicht so teuer. Auch Micron nicht, ne? Da steigen die Kursziele weiter fröhlich weiter. Am Freitagmorgen hier auch am deutschen Markt Kurszielerhöhungen für SüssMicroTec, Kurszielerhöhungen für Extron wieder. Hatte der Daniel mal hier ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn irgendwann mal bei 20 oder 15 als interessant empfunden. Jetzt steht sie, glaube ich, über 60, aber ich weiß, gekauft hast du sie nicht, oder?
Nee, was so das Problem war, es gab halt nicht so die Initialmeldung, die da dafür gesorgt hat, dass es auf einmal halt völlig gedreht hat, ja. Und ich habe es ja auch immer gesagt, also du hattest recht, so bei 20 habe ich sie so ausgerufen, dass ich sie recht spannend war. Aber wie gesagt, also ich sag auch immer bei dem ganzen Thema, natürlich könnte ich jetzt sagen, ja, und da habe ich das gesagt und sonst irgendwas, aber wie oft habe ich auch schon gesagt, eine Aktie ist interessant und sie ist noch weiter runtergefallen.
Die
Also
Aktie ist ja sogar auch noch wirklich auf unter 10 gefallen, ne? Also sie hat sich noch
die
mal
ist noch,
halbiert, das ist ja das
genau, die
Irre.
ist noch auf 10, unter 10 war sie, glaube ich, immer nur ganz kurz
Ja.
mal, dann ist sie eine längere Zeit auf 10 gewesen, von da an ging es dann quasi schnurstracks auf 60 da nach oben, ja. Aber ich habe halt damals gesagt, also das Thema ist weiterhin bei Aixtron, viele Sachen sind ohne die Maschinen nach wie vor nicht möglich. Sie sind jetzt zwar von der Marktstellung nicht so wichtig wie eine ASML dann, aber es ist halt fast ausgeschlossen, dass eben neue Produkte oder neue Sachen, die gemacht werden müssen, ohne diese Technologie dann eben ja stattfinden kann. Und da ich persönlich aber ohnehin ja schon seit vielen Jahren ASML im Depot habe, war das jetzt für mich jetzt auch nicht. Wenn ich ASML nicht gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich sogar zugegriffen tatsächlich, aber ich habe es jetzt bei Aixtron dann eben dann doch nicht gemacht. Aber ich weiß noch, die ist halt dann auf einmal ging es dann halt los. Das war ja ähnlich wie bei ASML. Es gab ja da, wenn wir jetzt mal wirklich ehrlich sind, wo sie mal so bei 600 € vor einem knappen Jahr dann eben gestanden ist, also es gab ja keine wirklichen News, die dann dafür gesorgt haben. Ja, es war halt einfach eine deutliche Übertreibung nach unten. Jetzt haben wir aber vor allem mal bei einer ASML auch jetzt eine wirklich deutliche Übertreibung nach oben. Ja, aber
Ja, ich
gerade bei
finde.
den Unternehmen, das ist dann eben auch was. Da würde ich einfach ein bisschen warten, jetzt, wenn man sich dafür interessiert, dann einfach, ja, weil wenn man eine ASML, ich habe sie seit 2020 im Depot, wer sich da mit ASML beschäftigt hat, der weiß, also da die ASML, die geht nie immer schnurstracks in eine Richtung. Da wird es auch sehr, sehr wahrscheinlich mal wieder heftige Korrekturen in die andere. Würde mich nicht wundern, wenn sie mal auch wieder auf deutlich unter 1000 Euro laufen würde, ja, also das ist absolut im Rahmen bei der Aktie, ja. Aber das habe ich in den letzten Jahren dann solche Phasen dann auch immer wieder gerne genutzt, um eine ASML dann zu kaufen. Wenn wir gerade sowieso aber bei der ASML-Aktie dann sind, dann bleiben wir doch gleich beim Thema. Die sehen sich nämlich aktuell mit Vorwürfen der US-Regierung konfrontiert, und zwar Howard Lutnick, das ist der US-Handelsminister, der wirft dem Unternehmen vor, man hätte Maschinen nach China geliefert. Jetzt muss man dazu sagen, wie gesagt, ich bin schon sehr lange Aktionär. Ich habe mich damit auch schon mal grundlegend ja auch mit den Technologien und den Maschinen auseinandergesetzt. Das Ding ist, du brauchst ja alleine, um die an Ort zu transportieren, drei ja große Flugzeuge. Insgesamt wiegt so eine Maschine 180 Tonnen, eine Maschine. ASML hat dann eben auch schon gesagt, also das ist schon recht unwahrscheinlich, dass man es einfach mal schafft, so eine Maschine ja völlig vorbei an allen möglichen Augen dann nach China auszuliefern. Und zusätzlich, was noch mit dazu kommt, selbst wenn dann mal so eine Maschine nach China gelangt, das ist die Frage, wie viel das den Unternehmen bringt, weil die auch regelmäßig von Mitarbeitern von ASML dann eben auch gewartet werden müssen. Da müssen noch verschiedene andere Themen gemacht werden. Also ich bin ganz ehrlich, ich halte das Thema für sehr, sehr unwahrscheinlich und ich sehe da irgendwie auch keinen Sinn drin. Die Auftragsbücher, die sind so voll von ASML. Warum sollte man jetzt da irgendwie einzelne Maschinen nach China liefern? Ich persönlich, halte das eher ein bisschen für eine Ente, aber ja, ich kann es natürlich von außen ausschließen, kann man es nie. Ich persönlich halte es aber jetzt eher für unwahrscheinlich, dass das Ganze so passiert ist, ja.
Ja,
Aber
ganz kurz, ich finde
vielleicht.
sogar eher noch, weil du gesagt hast, Übertreibungen. Es gibt ja am Deutschmarkt auch diese ganzen Zulieferer, unter anderem Aixtron. Die sind natürlich sehr relevant, aber da finde ich die Kurssteigerung, also hier eine Verdreifachung seit Anfang des Jahres. Die hatten ja, glaube ich, jetzt einmal gesagt, dass der Auftragseingang sich ein bisschen belebt, aber dass die Aktie dann so eskaliert nach oben. Aber es gibt ja auch noch hier SüssMicroTec und LPKF Laser. Da ist schon jetzt auch meiner Meinung nach bei einigen Werten sehr viel Luft jetzt drin, also sehr viel Fantasie drin, die, wenn die Stimmung mal kippt, da kann es auch wieder schmerzhafte Rückgänge geben. Aber auch bei ASML, wie du gesagt hast, ich habe sie ja auch im Depot und freue mich gerade. Ich hätte eigentlich auch schon mehrmals überlegt, ob ich da jetzt auch mal Gewinne mitnehme. Das habe ich ja auch schon bei zum Beispiel bei Hochtief jetzt mal gemacht in die Stärke. Und ich hatte auch gesagt, ich habe bei Infineon ein paar verkauft. Bisher war das jetzt nicht so schlecht. Infineon war mal einen Ticken höher. Dann gab es aber auch diesen schnellen Rücksetzer. Also da die Tops zu treffen, ist natürlich sehr schwierig, aber die Bäume wachsen halt trotzdem nicht jetzt unendlich in den Himmel. Vor allen Dingen bei solchen zyklischen Werten wie ASML. Aber gut, aktuell haben wir ja diese Sonderkonjunktur. Deswegen ist es brutal schwer einzuschätzen, wie lange das noch geht. Wenn jetzt diese Terafab da von SpaceX und so weiter, wo Tesla und so alles dabei sind, noch alles gebaut wird, ja, das sind ja auch alles ASML-Maschinen wieder. Ich glaube, die hatten ja auch schon Kontakt mit Elon Musk. Wer weiß, wo es noch dann hingeht. Ne? Deswegen, ich versuche da irgendwie jetzt die Gewinne laufen zu lassen und versuche mal irgendwie Stops nachzuziehen oder für einen Teil irgendwie einen Stop nachzuziehen. Mal gucken. Ne? Aber es ist brutal schwer, das perfekt zu timen. Also es ist eigentlich nicht möglich. Das ist ganz klar.
Ja, vor allem da sie aktuell irgendwie immer noch gefühlt immer weiterläuft. Ich glaube, wir sind jetzt nahe der 1700 Euro. Ich weiß gar nicht, 2000 Dollar dürften irgendwie auch schon gerade in der Ding sein. Ich gucke immer nur auf die Euro-Zahlen, aber ja, auch bewertungstechnisch, wie sie mich ja schon gesagt hat. Also da ist jetzt aktuell schon wirklich viel Fantasie drin. Vor allem, weil man ja so ein bisschen die Vision für 2030 dann halt eben auch von ASML kennt. Ja, also genauso übertrieben, wie ich damals vor einem knappen Jahr die knapp 600 Euro fand, genauso übertrieben finde ich jetzt die über 1600 Euro. Also da muss man schon realistisch sein. Aber Man nimmt es einfach mit und wie gesagt, als ASML-Aktionär kennt man das halt eben schon seit vielen Jahren. Deswegen, aber meistens ist es halt so, es geht dann wieder deutlich nach oben, aber dann dafür eben nicht mehr ganz so stark nach unten dann, ja, und sowas muss man dann halt einfach aushalten, genau. Bevor wir weitermachen, noch eine ganz kurze Werbeunterbrechung und einen vielen Dank an Parkett für das Sponsoring dieses Videos. Gerade in so volatilen Zeiten ist es dann eben auch immer wichtig, dass man mal so seine Depot-Performance mit im Auge behält und seine einzelnen Werte, wie die so am Ablaufen sind. Und da bietet Parkett für euch die perfekte Lösung. Der Clou daran ist, ihr könnt viele der Funktionen komplett kostenfrei verwenden. Also ein wirklich sehr umfangreiches Tool, eines der umfangreichsten oder eben einer der umfangreichsten Tracker für den Depot-Performances, die wir hier bei uns im deutschsprachigen Raum haben. Es kommen auch regelmäßig immer wieder neue Funktionen mit dazu. Viele coole Sachen, vor allem auch so für was das Thema Dividenden angeht, dass man die Yield und Cost anschauen kann, dann auch zukünftig erwartete Dividendenausschüttungen und vieles mehr. Ihr könnt Benchmark-Vergleiche machen, auch alternative Assets könnt ihr damit tracken. Also ein wirklich rundum sorglos Paket. Deswegen schaut euch das gerne mal an. Wie gesagt, ihr könnt es gerne kostenlos testen. Viele Broker könnt ihr auch direkt mit Parkett verbinden. Da müsst ihr quasi nur wenige Klicks machen und alle eure kompletten Historien sind dann hier mit drinnen. Deswegen, ihr findet den Link unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes und damit dann auch wieder Werbung Ende. Genau, ich weiß nicht, Michael, wie tief du aktuell in Netflix drin bist. Da gab es jetzt aber, das klingt jetzt vielleicht so auf den ersten Ding gar nicht so jetzt wie so eine richtig spektakuläre Nachricht oder so, aber ich finde es doch eine wirklich sehr, sehr interessante Entwicklung, weil ich Netflix an sich jetzt auch recht spannend finde, weil die, wie ich finde, die letzten Jahre vieles richtig gemacht haben. Also vor allem, was so das Thema Profitabilität angeht. Sie haben es immer noch geschafft, deutlich zu wachsen. Ich weiß gar nicht, ob du das gelesen hast. Und zwar haben sie einen Deal mit einem klassischen Fernsehbetreiber abgeschlossen, mit dem französischen Privatsender TF1. Und zwar erhalten die Netflix-Abonnenten hier in Frankreich dann nun direkt Zugang zu den TV-Kanälen und zu den Mediathek-Inhalten von TF1. Also TF1 ist einer der bekanntesten Fernsehsender im französischsprachigen Raum. Ist mir früher tatsächlich, wo ich noch so normale, also Privatfernsehen hatte, ist mir der Kanal auch öfter mal begegnet. Was ich an dieser Kooperation so interessant finde, wenn man das mal so ein bisschen weiterspinnt, wenn das jetzt erfolgreich ist und sie das dann immer mehr machen, könnte das ja halt tatsächlich sein, dass da Netflix jetzt auch immer mehr so ins Privatfernsehen dann mit eindringt. Ja, also da wären ja dann noch beispielsweise Deals, beispielsweise mit ProSieben, Sat.1, mit RTL und so weiter denkbar. Also da könnte man ja das wirklich so sagen, dass Netflix bald sozusagen fast die komplette Mattscheibe kontrolliert, vor der man sich dann da immer am Abend hinsitzt. Oder was sagst du zu dem Thema? Also ich finde es eigentlich einen wirklich spannenden Deal. Ich würde es auch auf jeden Fall weiter mitverfolgen, aber da könnte man ja also tatsächlich zum einen noch mal so ein bisschen eine andere Zielgruppe erreichen und zum anderen ja wäre man auf einmal tief drin in ja, in so einem Sektor, den man ja ohnehin so ein bisschen als Konkurrenz oder den man ja eigentlich auch so ein bisschen kaputt gemacht hat die letzten Jahre, muss man ja auch
Ja,
ehrlicherweise so sagen. Wie siehst du es?
es gibt auch schon hier am deutschen Markt immer mal Kooperationen, dass es da irgendwie diese Abos von Netflix mit irgendwelchen, keine Ahnung, RTL Plus und sowas gibt und so. Na, ich glaube, das wird immer mehr in Zukunft jetzt kommen, dass man da versucht, mit gegenseitigen Kooperationen und Bundles und so weiter die Nutzerschaft zu vergrößern. Aber ich glaube auch, dass da Netflix weiter mit Abstand führend bleibt. Ich habe sie ja auch schon länger im Depot. Ich hatte es auch einmal ein bisschen aufgestockt jetzt in der Schwächephase. Jetzt keine riesige Position bei mir. Aber ich glaube, die werden auch in Zukunft einer der ja, wichtigsten Player sein. Ja, ich glaube, der CEO hat ja damals auch gesagt, man kämpft aber nicht nur gegen andere, ich sag mal, Streaming-Anbieter, sondern halt gegen die Zeit der Menschen sozusagen. Ja, und da ist die Frage, hängst du am Handy, guckst du Netflix, zockst du GTA 6, das wird ja auch jetzt ein großes Thema. Vielleicht belastet ja sogar der GTA 6 Release dann die Netflix-Abos, wenn alle erstmal nur GTA 6 zocken, wenn es ein großer Erfolg wird. Glaube ich zwar eher nicht, aber wer weiß, was dann an der Börse alles gespielt wird. Aber gut, wenn wir eh durch KI vielleicht in Zukunft mehr Zeit haben, dann wird Netflix sogar noch relevanter. Da kann man den ganzen Tag vor der Glotze sitzen und irgendwelche Serien gucken. Aber ja, ich lasse die bei mir einfach im Depot, ja, und finde grundsätzlich weiter so den besten Pick aus dem ganzen Sektor.
Oder
Aber
auch
übrigens, ne,
total.
ich hatte ja mal, wir hatten, glaube ich, auch mal irgendwann über Roku gesprochen. Die hatte ich auch mal bei uns mehrmals vorgestellt. Die hatten nämlich zuletzt auch ganz gute Zahlen. Die wurden ja jetzt sogar übernommen von Fox. Das war, glaube ich, aber auch erst diese Woche. Also da ist ein, in Anführungszeichen, Konkurrent, die haben ja auch ja, diverse Content-Geschichten, Streaming-Angebote. Ja, da wird jetzt ein Konkurrent auf jeden Fall schon mal wieder aufgekauft. Es gibt ja eh diesen großen Kampf immer um Inhalte. Netflix wollte ja auch diese große Übernahme tätigen, wo sie jetzt dann aber davon abgesprungen sind nach dem Bieterstreit. Aber das wird, glaube ich, auch in Zukunft weitergehen. Ne? Wie heißt es? Content is King. Schauen wir mal.
Ja, aber du, ich finde es gar nicht so einen dummen Gedanken mit GTA 6, weil tatsächlich das ist, glaube ich, der ehemalige Netflix-CEO gewesen, du hast es schon richtig gesagt, der hat es damals nämlich auch so formuliert, dass sie mittlerweile eben mit den Bildschirmzeiten konkurrieren. Und da ist damals Fortnite ein großes Thema tatsächlich gewesen, wo so Fortnite dieser Riesenhype dann gewesen ist, weil wie du sagst, die Leute, wenn sie dann halt natürlich keine Zeit haben, klar, einige, die hocken auch vorm Laptop, sind am Zocken und gucken nebenher eine Netflix-Serie, das gibt es natürlich auch, ja, aber GTA 6 könnte da tatsächlich mal so kurzfristig für eine Delle sorgen, weil es halt doch eben viele Leute gibt. Es wundert mich tatsächlich auch immer wieder, aber ich kenne doch auch echt so manche, die immer wieder auch mal ihr Netflix-Abo kündigen. Also ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich habe Netflix seit mittlerweile 9 Jahren oder so. Ich habe sie noch nicht einen Monat gekündigt gehabt, aber
Ich
ich bin
auch
auch
nicht,
immer zu
dabei habe ich jetzt
faul.
seit, ich, ohne Scheiß, glaube ich, seitdem wir Nachwuchs bekommen, aber auch schon davor, ich habe seit 4 Monaten kein Netflix mehr geschaut, aber das ist halt so ein Abo, das läuft jetzt irgendwie weiter einfach, das kündige ich jetzt nicht wegen ein paar Monaten. Kostet ja auch in Anführungszeichen nur, was weiß ich, was zahlen wir jetzt? Ich habe sogar diese größere Version für mehrere Bildschirme
Ja,
bei
ich auch. Ich glaube
28 Euro. Ja, ist trotzdem
18,99,
relevantes
ja.
Geld, aber ja, es ist gerade irgendwie so die Grenze, dass man es weiter laufen lässt. Aber apropos Take-Two, die Aktie ist ja jetzt auch die Woche angesprungen. Hast du es mitbekommen? Man kann jetzt ab kommender Woche nämlich jetzt GTA 6 vorbestellen. Das war ja, ich habe ja gerade, ich habe sie ja im Langfristdepot und habe einen Trade laufen und das war ja jetzt so die wirklich plumpe Idee zu sagen, okay, das Release ist ja jetzt dann irgendwann, im November ist ja das Release und im
Ja.
Vorfeld ist jetzt eigentlich sehr offensichtlich, dass jetzt diese Maschinerie losgeht von Vorbestellungen, Trailern, irgendwie Snippets mit Spielinhalten, weiteren Details, den ein oder anderen Leak, um die Leute heiß zu machen. Und an der US-Börse ist es dann halt wirklich so, dass dann auch die Aktie dann irgendwann anspringt. Dann, je nachdem, wie stark die Aktie im Vorfeld läuft, das hat ja selbst irgendein, ich weiß nicht, ob es der CEO war oder irgendein Manager, der hat gesagt, die Erwartungshaltung ist so unglaublich hoch, wir sind uns dessen bewusst, aber das dann noch zu toppen, ich weiß echt nicht, wie das gehen soll, dass die Leute dann noch sagen, weil ich meine, wenn die Erwartungshaltung schon am Maß ist, und dann kommt das Spiel, es wird geil, und dann ist man trotzdem irgendwie vielleicht enttäuscht, weil dann man noch mehr erwartet hat. Also es wird dann sehr heiß zu sehen, ob die Aktie sich dann wirklich nach Release oder wenn dann irgendwelche Zahlen da sind, ob die sich dann wirklich halten kann. Keine Ahnung, aber im Vorfeld ist es, glaube ich, ein recht gutes Chance-Risiko-Verhältnis, weil die Aktie läuft ja jetzt schon echt lange seitwärts. Da dann zu spekulieren, dass dieser Hype im Vorfeld auch die Aktie ein bisschen antreibt.
Ja, aber wahrscheinlich ist es dann eher so ein Thema wieder, wenn es dann draußen ist, kann es dann auch mal wieder in die andere Richtung
Ja,
gehen. Also das wäre
genau.
dann wirklich sowas, wo man so kurz vorher vielleicht mal überlegen sollte, ob der Hype dann noch so weitergeht. So, aktuell aber wirklich gar kein Hype, den gibt's bei Accenture, eines der bekanntesten Consulting-Unternehmen der Welt. Fast jedes große Unternehmen nutzt die Dienstleistung, aber aktuell ist einfach der Wurm drin. Nach den Quartalszahlen gab es einen katastrophalen Abverkauf von dem Unternehmen. Und so als erste Zusammenfassung meiner Seite aus, also ich finde es durchaus übertrieben, vor allem in der Größenregion. Aber jetzt fangen wir da mal von vorne an. Die Zahlen an sich, die sind nämlich eigentlich recht gut gewesen. Also man hatte da keine bösen Überraschungen mit dabei. Teilweise hat man sogar die Markterwartung leicht übertroffen bei der einen oder anderen Metrik. Aber es gab dann eben halt auch so ein, zwei Nachrichten, die den Leuten nicht geschmeckt haben. Zum einen, es gab bei dem Umsatzwachstum ja, man kann Prognosesenkung sagen, ich würde es eher eine kleine Anpassung nennen. Bisher hatte man 3 bis 5% Wachstum in Aussicht gestellt. Das hat man jetzt angepasst auf 3 bis 4%. Da kann man jetzt natürlich sagen, dass das eine 20-prozentigen Kursrutsch, dann, ja, sozusagen, auslösen kann. Da kann man zumindest mal drüber debattieren, sage ich jetzt mal. Ja, das erinnert mich so damals, wie wo Cloudflare mal irgendwie ich glaube, um 3 Millionen den Umsatz nicht geschafft hat und auch, ich glaube, 20% dann
Ja.
abgestraft wurde. Ist brutal gewesen. Es gab aber noch zwei andere Sachen, die den Anlegern nicht so ganz geschmeckt haben. Das eine, das sind die New Bookings gewesen, denn die sind im Vergleich zum Vorjahresquartal um 2% zurückgegangen, von 19,7 auf 19,3 Milliarden US-Dollar, nicht Euro. Das sind ja immer so die Frühindikatoren dann, wie ja so die nächsten Monate beziehungsweise sogar Jahre laufen könnten. Aber auch das muss ich sagen. Also ja, dass da vielleicht ein bisschen Enttäuschung ist, aber wenn man sich jetzt auch mal den Kursverlauf von Essentia dann angeschaut hat, dann muss man dann auch fairerweise sagen, also so ein bisschen Skepsis war ja auch schon vorher mit drin im
Ja.
Titel. Es ist jetzt nicht so, dass die Aktie gut gelaufen ist. Ja, also ich glaube, die hatte ja schon eine Halbierung oder sogar mehr als eine Halbierung
Year
hinter
to
sich.
date hat sie eine Halbierung, wobei ich sagen muss,
Ja.
im Softwaresektor, da gibt es ja selbst Unternehmen, die wachsen noch hoch zweistellig und die übertreffen die Erwartungen und die werden trotzdem auch wegrasiert. Von daher, also es ist teilweise absurd, was dort abgeht. Und in dem Zuge kann ich es ja sogar noch eher verstehen, dass Accenture jetzt abverkauft wird, ja, mit diesen Bookings, die jetzt ja negatives Wachstum zeigen, dass da jetzt wieder diese KI-Disruptionsangst noch stärker hochkocht. In irgendeiner Weise nachvollziehbar, aber ja klar, minus 19 oder minus 20%, nachdem die Aktie ja schon so verloren hat. Die Bewertung ist ja jetzt auch mittlerweile, glaube ich, recht günstig, aber die Frage ist halt jetzt auch wieder hier, wo soll jetzt die Trendwende erstmal herkommen? Ne? Das ist halt, es kann Quartale dauern, Jahre dauern, dann kann man vielleicht im Nachhinein sagen, oh, was für eine Chance das war, aber willst du hier ins fallende Messer greifen? Und ich hab ja schon andere Werte im Depot, die jetzt aktuell wieder keinen Spaß machen. ServiceNow und Co., SAP im Langfristdepot, die haben alle, also SAP hat gestern auch jetzt ein neues Mehrjahrestief wieder gemacht. Also, und die hatten ja auch gute Zahlen. Also die Aktien werden alle abverkauft. Na, wenn du dann noch Erwartungen sogar noch verfehlst, ja, dann hast du es halt noch schwerer. Es gibt ja viele Unternehmen, die haben ja sogar die Prognose angehoben und trotzdem machen die wieder neue Verlaufstiefs, weil einfach der Markt aktuell diese ganzen Sektoren und Aktien nicht haben will, ne? Alles Geld fließt weiter eher in Halbleiter. Das ist schon. Und jetzt gab es auch natürlich noch dann Abstufungen und so weiter. Es ist, du bist hier wirklich in so einem Sumpf gefangen aus Verkaufsdruck, schlechten Nachrichten, dann wieder Stopwellen und ja, das ist so eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass es hier irgendwie weiter nach unten geht. Das ist schon echt Wahnsinn.
Ja, und vor allem halt, dass es im Consulting-Geschäft, also was halt so ihr Brot- und Buttergeschäft ist, da hatten sie gerade mal halt ein Wachstum von 1%. Der Großteil des Wachstums, der kam von den Managed Services mit 5%. Da muss man halt einfach sagen, ja, es sind viele noch so ein bisschen zögerlich, aber für mich ist Essential auf lange Sicht hingesehen halt trotzdem eher sogar ein KI-Gewinner. Zum einen, sie werden viel Personalkosten sparen durch eigene KI-Anwendung, weil man da eben nicht mehr Papierberge durchwühlen lassen muss von irgendwelchen Praktikanten oder ja, Mitarbeitern, die noch neu im Unternehmen sind. Und zum anderen, es gibt ja sehr viele Unternehmen, die halt einfach auch Unterstützung dann brauchen, was die KI-Implementierung angeht. Und das ist ja eigentlich genauso die Kernkompetenz, die eine Essentia dann mitbringt. Und was noch als dritter Punkt nicht gut angekommen wurde, sie haben mehrere Übernahmen im Cybersecurity-Bereich angekündigt. Und das in einem Gesamtvolumen von knapp 4 Milliarden US-Dollar, das waren sogar über 4 Milliarden US-Dollar. Gerade wenn es aktuell nicht so gut läuft und dann eben auch noch in einer Phase, wo die Zinsen nicht so ganz niedrig sind, dann Übernahmen, das ist dann eh immer ein schwieriges Thema. Und dieser Cocktail hat dann halt dafür gesorgt, dass es dann halt hier wahnsinnig stark nach unten ging. Irgendwann kommt dann halt eben auch die Stop-Loss-Welle, die mit denen halt immer noch viele arbeiten. Und schwupps sind dann halt mal schnell 20% dann eben weg. Ja, also es ist Wahnsinn, weil die Aktie eigentlich bewertungstechnisch mittlerweile auf einem wirklich interessanten Niveau angekommen ist, wie ich persönlich finde. Also ich glaube, sie hatte vor dem Kurssturz schon eine Free Cashflow-Rendite von 8,5% oder sogar fast 9%. Also, und da kommt jetzt nochmal ein Kursrutsch von 20% drauf. Also da sind wir dann schon in den zweistelligen dann langsam. Also Ich bin mal echt gespannt, ob wir so in ein, zwei Jahren hier sind. Also ich, klar, ich hoffe, ich muss in 2 Jahren nicht mehr mit dir irgendwie hier Content machen, aber ob wir dann hier sitzen und dann sagen, ja, wie völlig absurd es war, wie zum Beispiel damals bei Meta, ja, ob es bei diesen Softwarekonzernen wirklich so diesen Meta-Moment dann gibt, vor allem bei einer, wie du gesagt hast, einer ServiceNow oder einer SAP. Ich glaube tatsächlich schon dran. Ich habe auch gestern ein Video nochmal bei mir auf dem Kanal gebracht, dass ich SAP aktuell tatsächlich mit dem Gedankenspiel ins Depot aufzunehmen. Ich finde, es ist aktuell die interessanteste Aktie, die wir in Deutschland haben, aus vielen Gründen. Also könnt ihr euch auch gerne mal das Video dazu anschauen, weil SAP ist eigentlich ein brutaler Profiteur von diesen ganzen neuen KI-Themen und auch nicht disruptierbar, zumindest meiner
Ja,
Meinung nach, mit
also
ihren
ganz kurz, ich
ERP-Systemen.
bei SAP und Co. bin ich ja auch weiter investiert, bei Accenture, ich weiß nicht, halt so 100% diese ganzen Beratungsleistungen. Man kann natürlich so argumentieren, dass wenn die Unternehmen KI einführen, dass sie da Beratung brauchen, okay. Aber auf der anderen Seite, als ich schon vor etlichen Jahren bei der Bahn war, ja, da waren die ganzen Externen, die haben damals schon so Tagessätze aufgerufen. Das ist schon damals völlig absurd gewesen. Ich weiß nicht, könnt ihr gerne mal reinschreiben, wie viel zahlt man mittlerweile, wenn da irgendwelche Experten von Beratungsunternehmen bei einem im Unternehmen sind, wie viel 1.000 Euro das jetzt kostet? Ich glaube, es waren damals schon 1.000 Euro am Tag und das ist 20 Jahre her. Also wahrscheinlich sind es jetzt 2.000, ich habe keine Ahnung, halt, ne? Und ich merkt man ja selber. Du fragst halt die KI, selbst bei irgendwelchen komplizierten Sachen und auch bei, ne, ich bin Freund, Anwaltskanzlei, die haben jetzt ja auch Software mit KI. Es gibt ja Wolters Kluwer, wie die alle heißen, der hat übrigens noch was anderes, aber da fragst du halt die KI, die da aber darauf spezialisiert ist, da brauchst du keine externen Experten mehr. Klar hast du irgendein Abo, was du zahlst, aber. Oder fragst jetzt irgendwie Claude oder Gemini, der hilft dir halt bei vielen Sachen weiter. Und wenn deine Mitarbeiter diese Tools nutzen können, dann brauchst du vielleicht doch in Zukunft weniger extern. Ich sage nicht, dass man gar keine mehr braucht, aber da überlegt man sich halt schon, muss ich diese Millionen ausgeben für Beratungsunternehmen, wenn ich hier, ja, was wurde zu dem Claude Fable gesagt oder Mythos? Das ist eine, irgendwie eine. Also das ist eine Waffe oder irgendwie das wurde gesagt. Also das ist wirklich so eine ökonomische Waffe. Das Ding ist wohl so krass gewesen. Wurde jetzt erstmal zurückgezogen, aber das ist wohl so krass gewesen, dass die Unternehmen so baff waren einfach, dass die haben gesagt, ey, ihr dürft das gar nicht veröffentlichen. So krass ist das so ungefähr. Ne? Also und da muss man sich ja schon fragen, welcher Consultant ist denn bitte dann kann mir denn noch helfen, wenn du halt so eine Waffe in der Hand hast so ungefähr. Ne? Also und ich glaube, deswegen bin ich da. Also das ist jetzt für mich kein Free Lunch, sage ich mal, dass das auf jeden Fall so weitergeht bei Accenture. Und vielleicht sind diese schwächeren Buchungen erstes Zeichen dafür, dass da die Firmen auf die Kostenbremse treten. Aber weil ich stecke da auch nicht so tief drin, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da irgendwas bei euch im Unternehmen schon merkt.
Ja, schreibt es gerne mal auf jeden Fall mit rein, ja. Dann kommen wir mal zu ein paar günstigen Dividendenaktien. Für viele immer so ein gern gesehener sicherer Hafen oder ein sicherer Anker im Depot, vor allem in volatilen Zeiten, denn es gibt halt viele Unternehmen, bei denen kann man sich einfach auf die Dividende dann verlassen, muss nicht immer auf den Kurs schauen. Eine der Aktien haben wir vor kurzem auch schon mal angesprochen, die ja jetzt zuletzt ja doch deutlich korrigiert hat, tatsächlich ist die Münchner Rück. Man muss allerdings dazu sagen, ich sage dann auch immer, zoomt mal ein bisschen aus dem Chart raus. Die kommt natürlich auch aus einer extrem starken Zeit. Es ist aber tatsächlich für mich doch ein bisschen verwunderlich, wenn man sich dann gegensätzlich die Allianz dann anschaut, die immer wieder weiter nach oben zuletzt gelaufen ist, während die Munich Re hier doch ja deutliche Korrekturen dann hatte. Lag vielleicht so ein bisschen, es gab ja einen Strategiewechsel bei der Risikoübernahme, denn da gab es eine massive Kürzung vom Absicherungsprogramm, also das ist fast auf ein Drittel zusammengeschrumpft und es gab eben sinkende Prämienvolumina und da eben auch so ein bisschen Preisdruck, während da ja beispielsweise die Hannover Rück deutlich bessere Zahlen zuletzt vermeldet hatte. Da kannst du uns vielleicht einen ganz kurzen Überblick nochmal geben als Aktionär. Siehst du es jetzt auch allen, also findest du sie jetzt wieder wirklich günstig. Ich persönlich sehe sie schon jetzt als recht attraktiv dann an und ist ja eigentlich mal so eine Gelegenheit, wenn ich so an letztes Jahr denke, wo alle dann rumgejammert haben, ja, die läuft nur noch nach oben und völlig verpasst. Ist das jetzt die Chance, worauf man gewartet hat?
Ja, also wer sie immer mal haben wollte, lieber jetzt mal einsteigen in der Delle, als dann immer im Hype hinterher zu laufen. Und man kann jetzt in Tranchen kaufen oder einen Sparplan starten. Ich habe übrigens vor einigen, ich glaube, war das letzte Woche, hatte ich sogar noch mal bei mir die Hannover Rück aufgestockt. Ich habe ein paar von den Dividenden genommen, habe da ein bisschen nachgekauft, weil die Position deutlich kleiner war als die Munich Re. Wenn ich jetzt Munich Re noch nicht so groß im Depot hätte, hätte ich jetzt auch mal ein bisschen was nachgekauft. Allerdings ist es ja schon meine größte Position im Dividendendepot. Deswegen, ja, also wenn es da jetzt nochmal mehr knallen sollte, dann würde ich es machen. Ich glaube, es kommen zwei Sachen zusammen bei der Aktie. Zum einen, der ganze Sektor war ja eher schwach, also der Rückversicherungssektor. Hannover Rück ist auch parallel runtergelaufen, aber nicht so stark. Ich glaube, es war halt einfach das komplette Umfeld oder weil Geld halt eher in Tech, in Chipsektor fließt. Aber die Q1-Zahlen von der Munich Re waren halt schon auch echt, wie du gesagt hast, ziemlich heftig unter den Erwartungen. Also ich habe gerade nochmal geschaut, Versicherungsumsatz war nur bei 15,02 Milliarden gegenüber dem Vorjahr. Da waren es fast 16 Milliarden und die Prognose war noch 16 Milliarden. Also sie hat man richtig krass verfehlt. Und beim operativen Ergebnis lag man eben auch deutlich drunter. Die Preise bei der April-Erneuerung, die waren um 3,1% niedriger. Okay, das ist halt so. Aber die Volumina minus 18,5%. Und ich meine, bei der Hannover Rück sind die Volumina sogar gestiegen. Also sie haben irgendwie auf Geschäft verzichtet. Andere Strategie, ich weiß es nicht. Aber das ist halt dann doch bei der Munich Re für diesen starken Abverkauf gesorgt. Aber sie hatten gleichzeitig auch die Prognose bestätigt. Sie erwarten weiter ein Nettoergebnis von mindestens 6,3 Milliarden. Da liegt die Prognose bei 6,39. Also wenn sie das erreichen, dann kann man wirklich sagen, die Aktie ist nicht mehr so teuer. Und im Q1 waren es jetzt ein Nettoergebnis vor Minderheiten von 1,71. Es lag auch knapp, also nur ganz knapp unter den Prognosen. Also ich finde es insgesamt auf jeden Fall auf dem Niveau jetzt wieder sehr, sehr spannend, wer die Aktie schon immer mal haben wollte. Es ist schwer zu sagen, ob das natürlich jetzt der Boden war. Sie hat sich jetzt ein bisschen gefangen, aber ich halte sie auf jeden Fall weiter. Wenn es da weiter runtergehen sollte, kaufe ich nach und vor allen Dingen bei der Hannover Rück, ja. Und Allianz, die steht ja, glaube ich, sogar auf Allzeithoch gerade. Also da, ja, die habe ich auch im Depot. Die hätte ich auch gerne mal nachgekauft, aber jetzt nicht auf dem Niveau.
Ja, wen haben wir denn sonst? Du hast ja vorher schon gesagt, Konsumsektor könnte jetzt vielleicht dann auch mal wieder
Genau.
interessant werden. Da gibt es ja wirklich einige Kandidaten, wo ich mir sage, die sind eigentlich recht günstig. Wer für mich so aktuell besonders heraussticht, weil sie ja eigentlich dafür bekannt sind. Also eigentlich das Krisenunternehmen schlechthin, das ist Procter & Gamble, ja, ein Dividendenkönig, aber schon seit vielen, also ich glaube sogar schon seit 2 Jahrzehnten Dividenden. König, also das ist eine der krassesten Historien, die es gibt. Also ja, 70 Jahre in Folge hat man mittlerweile die Dividende erhöht. 3% Dividendenrendite locken aktuell, wenn man überlegt, Procter & Gamble, so die letzten Jahre, wenn man es mitverfolgt, war meistens eher so bei 2% Anhebung, immer recht zuverlässig im mittleren einstelligen Bereich. Finde ich aktuell gerade im Konsumsektor recht interessant, vor allem wenn man eben so ein bisschen was sucht, das wirklich so in das Thema dann reingeht, wenn die Krise dann da ist. Procter & Gamble ist dann eigentlich ein Unternehmen, auf das man sich immer verlassen kann. Wie siehst du die Aktie?
Genau, also könnte jetzt wirklich wieder langsam anspringen, denn wir haben jetzt halt zum einen sinkende Ölpreise, hoffentlich wieder zurückgehende Inflation, die Verbraucher haben wieder mehr Geld in der Kasse und dann könnte man tendenziell auch eher wieder Richtung Markenartikeln gehen. Man hat ja sehr stark jetzt teilweise auch auf diese ganzen ja, Händlermarken gesetzt und die Großen hatten ja auch alle Volumina-Rückgänge, haben das durch diese Preiserhöhungen wettgemacht. Ich hatte es ja gesagt, also Lindt und so weiter, völlig absurd, was sie da an der Preisschraube gedreht haben. Das ist schon krass und das könnte sich jetzt wieder ein bisschen zurückdrehen. Deswegen, ich habe die ja gar noch nicht im Langfristdepot, aber ich glaube, ich kaufe mir da jetzt auch mal eine Position. Die finde ich sehr spannend auf dem Niveau und noch einen anderen Wert, ja, der auch ja in aller Munde ist, der jetzt auch zuletzt sehr schlecht lief, ist McDonald's. Die hatten ja eigentlich auch zuletzt sehr gute Zahlen geliefert und wenn natürlich, also McDonald's ist ja eigentlich sogar eher an der unteren Preisschiene, aber wenn halt die Leute kein Geld mehr haben, um extern essen zu gehen, dann verzichtet man da eben auch mal gerne auf McDonald's. Aber jetzt kommen die Ölpreise wieder zurück. Vor allen Dingen die US-Verbraucher haben wieder mehr Geld und der Druck war ja vor allen Dingen bei den niedrigeren Einkommensschichten und die haben das richtig stark gespürt. Also die viel Geld verdienen, denen ist das völlig egal gewesen, gefühlt. Deswegen ist ja auch der Konsum in den USA immer noch so stabil gewesen. Aber wenn diese niedrigeren Einkommensschichten jetzt wieder mehr Geld zur Verfügung haben, dann sollte das auch unter anderem solchen Aktien wie McDonald's wieder in die Karten spielen. Deswegen, und die haben, glaube ich, auch, ne, dieser ganze Nahostkonflikt und so, die sind ja auch da recht groß aufgestellt, hat, glaube ich, auch ein bisschen belastet. Und deswegen finde ich auch zum Beispiel McDonald's jetzt auf dem Niveau wieder interessant. Und da kann ich mir auch vorstellen, ich muss mal schauen, wie viel Kapital ich jetzt gerade überhaupt habe im Depot, um nachzukaufen. Also Nachkauf bei McDonald's und ein Neukauf bei Procter & Gamble sind so bei mir die nächsten Sachen, die anstehen im US-Dividendendepot.
Ja, also man kann ich definitiv nachvollziehen. Und ich sage auch Procter & Gamble, da darf man natürlich auf lange Sicht hingesehen jetzt keine Wunder erwarten,
Nee.
aber sie hatte ja schon mal im letzten Bärenmarkt, dass die Aktie fantastisch gelaufen. Also da hatte die einen brutalen Run hingelegt, aber auch an so, also sehr wenig Schwankungen und das eigentlich, es gibt nicht so viele negative Nachrichten,
Also
sage das
genau, wenn du vielleicht noch
eben.
mal ganz kurz, wenn in der die KI-Blase platzen sollte, ja, und dann Aktien wie ASML zersäbelt werden, dann kann man froh sein, wenn man eine Procter & Gamble oder auch eine McDonald's im Depot hat, weil ich glaube, die werden das Depot massiv stabilisieren, denn die haben sich ja
Ja.
wirklich in Krisenzeiten, auch Walmart und so weiter früher, ja, die sind ja dann teilweise sogar gestiegen, während alles andere in den Boden versenkt wurde. Merkt man ja auch immer bei sich also bei mir merke ich es im Trading Depot, da handle ich natürlich eher volatilere Werte und da hast du manchmal an roten Tagen, denkst du, die Welt geht unter, und da gucke ich bei mir mein Dividendendepot, das steht im Plus so ungefähr, weil Johnson und Johnson und sowas auf einmal gestiegen sind. Ja, also sich da ein bisschen zu diversifizieren, auch mal für schlechte Zeiten, ist, glaube ich, nicht die dümmste Idee.
Ja, definitiv kann das Sinn machen, ja. Eine Aktie, die ich aktuell auch, die jetzt zwar nicht so eine Mega-Korrektur hingelegt hat, die zwar nah an der Medianbewertung jetzt ist, aber doch ein kleines bisschen besser, was jetzt das Forward-KGV angeht, ist BlackRock meiner Meinung nach. Und vor allem, was ich bei der Aktie so interessant finde, also zum einen, auch sie hat schon eine recht gute Historie aufgebaut, Dividendenrendite ist bei über 2%. Und da gab es ja so das Thema, das haben wir auch, darüber haben auch wir hier im Podcast damals gesprochen mit diesen Mittelabflüssen, wo ja dann im Private Credit Bereich gestoppt werden musste, weil man dieses, ich glaube 5% ist das Limit, was erreicht wurde und dann werden da eben Auszahlungen gestoppt. Ist aber normal in dem Bereich. Das ist jetzt nicht wie damals, wo jetzt da dieser GameStop-Hype war und Trade Republic dann auf einmal den Handel in eine Richtung verboten hat. Also das kann man jetzt mit sowas nicht vergleichen. Was man aber sagen muss, BlackRock hat sich die letzten Jahre jetzt sehr viel breiter auch nochmal aufgestellt. Also gerade das boomende Geschäft in alternativen Anlagen, da sind sie extrem stark, was private, also Private Credit und Infrastruktur angeht. Denn die Einnahmen aus diesen alternativen Bereich, die haben sich zuletzt fast verdoppelt. Und da reden wir schon immerhin von 3 Milliarden US-Dollar. Also das ist nicht wenig, ja. Das finde ich schon mal recht spannend, dass man eben nicht nur von dem ETF-Geschäft dann abhängig ist. Dann zusätzlich diese aktuellen Themen mit diesen Rechenzentren. BlackRock ist ja das Unternehmen, das hier auch unter anderem mit diese ganzen Kapitalflüsse auch mit orchestriert, sagt man da ja. Also die das Ganze eben so steuert dann in die richtigen Richtungen, weil da ja mehrere, ja, also sogar mehrere Billionen sind ja im Gespräch, die da bewegt werden sollen. Und da ist BlackRock unter anderem eben eines der Unternehmen, die das Ganze hier mit dann eben jetzt nicht verwaltet, sondern dann eben aussteuert. Und wir haben ja auch hier zuletzt von den Zahlen berichtet. Die sind ja sehr, sehr stark gewesen. Also die Q1-Zahlen, die sind deutlich über den Analystenerwartungen bei Umsatz und Gewinn gewesen. Die waren sogar so spektakulär, dass Michael seine Kamera jetzt den Geist aufgegeben hat. Also
Ich kann dein Gesabbel echt nicht mehr hören, kann ich es noch, ich kann es zum Glück nicht mehr sehen. Ey. Das ist gut. Der Kamera ist zu heiß geworden hier. Ich glühe, das ist aber auch schon ein Zeichen, dass wir jetzt gleich aufhören. Ja, aber
Ja,
BlackRock, ja.
bei solchen heißen Dividendenwerten ist das natürlich auch vollkommen nachvollziehbar. Also gerade der Finanzbereich im Allgemeinen bringt für mich zum aktuellen Zeitpunkt einige interessante Gelegenheiten mit. Unter anderem auch zum Beispiel die London Stock Exchange, die finde ich aktuell recht attraktiv von der Bewertung her. Das ist auch ein sehr starkes Dividendenwachstumsunternehmen. Also gerade der Finanzbereich ist für mich auch so im Zuge so dieses Softwareabverkaufs so ein bisschen zu hart abgestraft worden, weil das auch eher ein Sektor ist, der jetzt auch von KI-Disruption ja nicht so
Ja,
mega betroffen ist, meiner Meinung nach, ja. Und bei
genau.
der London Stock Exchange beispielsweise reden wir aktuell von einer Free Cash Yield von 8%, ja, und das für einen Börsenplatzbetreiber. Das ist schon echt knackig, ja. Also, das finde ich das Tolle an dem aktuellen Markt, obwohl ja einige Indizes ja am All-Time-High oder nahe dem All-Time-High sind. Ich kann mich in den letzten Jahren an keine Situation erinnern, jetzt wenn wir jetzt mal den Bärenmarkt und da den Corona-Flash-Crash ausnehmen, wo wir so viele qualitativ hochwertige Unternehmen zu mindestens fairen oder teilweise sogar zu günstigen Preisen dann bekommen haben. Also,
Ja.
wie ich finde, eine wahnsinnig spannende Situation, die wir
Genau,
aktuell
vielleicht noch
haben.
ganz kurz. Also es ist insgesamt jetzt zu beobachten, dass der Finance-Sektor auch wieder so ein bisschen entdeckt wird. Wenn man sich auch mal jetzt zum Beispiel Visa anschaut, die ist jetzt wieder über die 200-Tage-Linie. Also diese ganzen Zahlungsabwickler, die liefen ja auch lange Zeit nicht gut. Ich glaube, es hing jetzt auch unter anderem damit vielleicht ein bisschen zusammen, dass der Konsum und der Ölpreis und so weiter und halt, wie du gesagt hast, wenn halt alles Geld in den Halbleitersektor fließt, dann ergeben sich in anderen Sektoren schon sehr spannende Chancen, denn es läuft ja bei den Unternehmen weiter sehr gut, ne? Und deswegen würde ich da wirklich auch eher antizyklisch mal schauen, wo ist es interessant, wo läuft es wirklich weiter gut. Und BlackRock ist da ein Beispiel, auch die US-Banken springen wieder an, auch hier in Deutschland die Banken scheinen jetzt wieder anzuspringen. Ist natürlich die Frage, wie die Wirtschaft in Deutschland jetzt weiterläuft, weil davon hängt auch eben die Bankenperformance ab. Aber da ergeben sich jetzt wirklich die ein oder anderen Chancen. Wir können ja nochmal vielleicht. Das waren ja jetzt ja eher viele Aktien, die schon eine hohe Dividende haben, aber wir können ja auch sogar nochmal auf Dividendenwerte schauen, die aktuell die Dividende sehr stark steigern. Also da gibt es ja auch viele Kandidaten, wo die Dividende jetzt noch niedrig ist, die aber stark steigen und dann ja, man vielleicht in einigen Jahren eine richtig schöne persönliche Dividendenrendite dann hat, wenn die Aktien auch wieder anspringen.
Ja, da ist zum Beispiel die London Stock Exchange jetzt ein Beispiel. Die hat nur 1,6% Dividendenrendite, aber die hat in den letzten Jahren eine brutale Steigerung gehabt. Also in den letzten 10 Jahren pro Jahr 16% und aktuell wird sogar eine Steigerung von über 20% erwartet. Aber
Okay.
wir können gerne nochmal einen extra
Ja.
Themenblock einbauen mit Dividendenwachstumswerten.
Super.
Dann wünschen wir euch allen ein wunderschönes Wochenende. Holt euch keinen Sonnenbrand, cremt euch gut ein. Bei uns hat es jetzt hier die nächsten 7 Tage am Stück 36 Grad. Also da muss man auf jeden Fall gucken, dass man nicht irgendwie in der Hitze draußen
Ja.
eingeht.
Während
Aber
ihr das hier schaut, bin ich jetzt schon wieder zu Hause, weil ich gestern am Badesee war und jetzt kompletten Sonnenbrand am ganzen Körper habe, vielleicht.
also dann ein schönes Wochenende und bis nächste Woche dann.
Ciao.
Macht's gut. Ciao.